Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache für jeden, der gerne Steuern sparen möchte. Wir haben ein paar Webinare aufgesetzt. Was machen wir da drin, Stefan?
Wir werden 1,5 Stunden Zeit verbringen mit Martin Richter, dem besten Steuerberater für Immobilieninvestoren in ganz Deutschland. So sind wir zumindest überzeugt. Und in dem Webinar wird der Martin einmal strukturiert durch alle Bereiche durchgehen, die ich als Investorin, als Investor drauf haben muss, die ich verstehen muss und wo ich mich strukturieren muss, um wirklich steueroptimiert vorzugehen, sehr, sehr viel schneller Eigenkapital aufzubauen und Vermögen aufzubauen und das Ganze auch mit ein paar Grafiken unterlegen, damit sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Ein paar Downloads wird es geben. Ich glaube, mit die am besten investierte Zeit, die man da reinstecken kann.
Genau, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, VV GmbH, Holding, was kann ich alles tun, um Immobilien möglichst steuerfrei zu vererben? All diese Dinge werden besprochen. Es ist ein Live-Webinar, 100% kostenlos. Jeder, der sich anmelden mag, kann das gerne tun. Am besten gleich anmelden, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es die Termine und da geht es zur Anmeldung. Viel Spaß.
Quasi für 26 aufs Hauptziel gesetzt. Carsten muss weg vom Schreibtisch. Okay. Wenn ich weiterhin diese Schreibtischtätigkeiten mache, diese Admin-Tätigkeiten, dann kriegen wir es halt nicht skaliert. Ich habe sehr, sehr viele gute Kontakte, die uns Deals besorgen. Und deswegen ist wirklich das Ziel so, Carsten muss in 2026 weg vom Schreibtisch.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Heute spreche ich mit Carsten Engmann. Carsten ist 43 Jahre alt und ehemaliger Unternehmensberater. Mittlerweile ist er Vollzeitinvestor und beteiligt an knapp 300 Wohneinheiten. Sein Weg zeigt, wie aus pragmatischen Entscheidungen, Offenheit für Chancen und konsequentem Lernen in kurzer Zeit ein professionelles Immobilienportfolio entstehen kann. Im Podcast sprechen wir darüber, wie er Deals effizient bewertet, Risiken realistisch einschätzt, warum Probleme oft echte Renditetreiber sind und wie der Schritt vom klassischen Kapitalanleger zum professionellen Investor gelingen kann. Hallo Carsten.
Hi Martin, danke, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. So, fangen wir mal ganz vorne an, wie immer. Ich habe ja schon im Vorgespräch erfahren und in der Vorbereitung, du hast Wirtschaftsinformatik studiert, bist ehemaliger Unternehmensberater, hast deine erste Immobilie 2015 gekauft und den Sprung zum Vollzeitinvestor im Juni 2025 dann geschafft, sozusagen 10 Jahre später. Aber lass uns gerne vorne anfangen. Erzähl mal ein bisschen was über dich und vor allem den Kauf deiner ersten Immobilie. Wie war das?
Ja, es war ehrlicherweise sehr, sehr spannend. Also wenn ich zurückblicken darf, dann hatte ich damals noch Pipi in die Hose, als ich dann den Kaufvertrag unterschrieben habe. Heutzutage sind das ganz andere Dimensionen und viel mehr Geld im Spiel. Aber ja, ich sage immer, ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also ich habe ein Haus gekauft, damals auch null gedacht, irgendwie Rendite, Kapitalanlage, das war gar nicht mein Gedanke, sondern mein Gedanke war, okay, du kaufst jetzt ein Eigenheim und irgendwann lebst du da mit deiner Frau und deinen Kindern. Ne, jetzt ist es auch so gekommen, aber damals habe ich so circa 450 Quadratmeter gekauft, war aber eben Unternehmensberater und bin zu der Zeit sehr, sehr viel von Wuppertal nach München gereist, ne, weil ich da für eine große Firma aktiv war und quasi so die klassische Beraterwoche, oftmals Sonntag oder montags los, Donnerstagabend oder Nacht zurück, und da brauchte ich den ganzen Platz nicht. Und derjenige, der mir das Haus verkauft hat, hat dann gefragt, hör mal Carsten, du bist hier ohne Frau und ohne Kind, du willst offensichtlich alleine einziehen, kannst du dir vorstellen, einen Teil zurück zu vermieten? So, das habe ich gemacht, und ich hatte aber noch so viel Platz, und zu der Zeit hatte ich ein Projekt auch in Düsseldorf. Da waren dann indische Kollegen zu Gast, und denen habe ich eine vermietete, möblierte Wohnung in Düsseldorf besorgt. Und habe ich gedacht, okay, mit dem zusätzlichen Platz, den ich auch noch hatte, was machst du denn damit? Und dann habe ich mich an die Firma gewandt, den ich damals in Düsseldorf, der die Wohnung abgenommen habe für meinen indischen Kollegen. Und habe dann gesagt, komm, dann stattest du das auch hier aus. Da sitze ich auch gerade. Ne? Das ist die Wohnung, die ich dann möbliert habe. Da ist die Küchenzeile. Ne? Dann der Fernseher, der kam erst nachher dazu. Aber das war eigentlich ein Kinderzimmer damals. Aber jetzt habe ich halt eine Küche hier reingebaut. Jetzt ist das quasi mein Homeoffice. Da steht die Kaffeemaschine, da ist der Kühlschrank. Also für kalte und warme Getränke ist gesorgt. Und ich habe das dann aber damals zusätzlich vermietet. Als ich dann in 2023 Vater wurde, haben wir dann gesagt, wir werden das nicht mehr weiter vermieten und nutzen jetzt den zusätzlichen Platz selber. Ja, und auf einmal war ich im Freundeskreis der Vermieter.
Ja, witzig. Okay, und wie lange warst du bei der Unternehmensberatung vorher angestellt?
Ich war bei verschiedenen Unternehmensberatern. Ich habe das mein ganzes Leben lang eigentlich gemacht. Also am Anfang, ich habe eine Ausbildung gemacht, dann bin ich, das hieß auch Unternehmensberatung. Also wir haben Lohn- und Gehaltsabrechnung für andere Unternehmen gemacht, aber da saß ich halt bei uns im Büro am Schreibtisch. Deswegen würde ich sagen, das war jetzt nicht so die Unternehmensberatung, die man so kennt. Okay. Und dann war ich in so einer klassischen Unternehmensberatung, wo man eigentlich Kundenprojekte gemacht hat. Wo ich dann, vor Corona war es dann klassischerweise so, dass man immer in das Office vom Kunden gefahren ist. Und da hatte ich verschiedene Stationen.
Okay, und dann 2015 warst du eben Vollzeit noch im Job. Genau. Du hast, da wo du jetzt auch wohnst, in Wuppertal gewohnt und bist gependelt nach München.
Genau.
Und wie genau kamst du auf die Idee, das, also so eine große Immobilie zu kaufen? Weil du hast ja gesagt, du hast irgendwas gebraucht für dich, ne, zum Wohnen.
Ja.
Und wie genau kamst du auf die Idee, dann nicht eine Wohnung zu kaufen, sondern eine große Immobilie überhaupt? Also warum Mehrfamilienhaus gleich?
Also im Grunde war es ja kein Mehrfamilienhaus, sondern es war ein großes Haus und ich habe es dann selber geteilt, ne, in drei Einheiten. Ne, also mein Gedanke war einfach, ich will was haben, wo ich dann langfristig wohne, ne, wo auch dann meine Familie zu Hause sein wird. Also ich wusste immer, ich werde irgendwann eine Frau finden und eine Familie gründen. Ne, das ist jetzt auch so glücklicherweise so gekommen. Und ich habe damals schon das quasi voraus oder vorhergesehen und ich wollte halt irgendwas kaufen, was ich halt langfristig behalte. Ne, da habe ich halt auch gar nicht so an Rendite gedacht. Und wenn mich jetzt fragst, also im Nachhinein habe ich vielleicht viel zu lange gewartet. Ne, also ich habe dann dadurch, dass ich auch viel unterwegs war als Berater, habe ich mir jetzt auch nicht in Wuppertal so einen festen Wohnsitz gesucht, sondern habe lange auch bei meinen Eltern gewohnt, weil ich halt nur am Wochenende in Wuppertal war. Da hielt ich das für rausgeschmissenes Geld, wenn ich irgendwie was kaufe oder miete und dort, weiß ich nicht, ja vielleicht 8 bis 10 Tage im Monat wohne oder schlafe, weil ich immer unterwegs war. Und ehrlicherweise habe ich damals auch die Reisezeit genossen. Also wenn ich dann, weiß ich nicht, da war irgendwie samstags ein Fußballspiel in München, da bin ich halt schon samstags angereist und hab's mir angeguckt, ne? Und dann war ich jetzt noch weniger zu Hause, ne? Wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, wäre das vielleicht smart gewesen, schon damals eine kleine Wohnung, also vielleicht nicht 2015 dann das Haus, sondern vielleicht schon 2010 oder 2005 eine kleine Wohnung, dann, weiß ich nicht, hat man mehr Geld verdient, dann hätte man die auch vermieten können oder, ne, dann die nächstgrößere etc., ne? Aber jetzt im Nachhinein ist man immer schlauer und ich habe dann halt lange gewartet, bis ich dann das Eigenheim kaufe, wo ich mich dann noch langfristig sehe.
Ja, wobei, das war ja trotzdem, ne? Du warst 33 etwa, ne, als du das erste Haus gekauft hast.
Ja, genau.
Das war ja trotzdem ein guter Anfang, würde ich sagen, ja. Vom Alter. Und davor warst du ja beschäftigt mit der Karriere wahrscheinlich, ne, mit der Unternehmensberatung. Aber du hast es dann so ein bisschen unternehmerisch geplant, ne, wahrscheinlich wie aus dem Beruf kennt, deine Familie vorausgeplant. Du hast schon gedacht, du hast eine, wirst eine Frau haben, Kinder und hast dann den Platzbedarf. Cool. Genau, dann hast du halt ein Mehrfamilienhaus gekauft, aufgeteilt. Und wie du erzählt hast, ne? Teilweise Vermieter, teilweise selber drin gewohnt. Fast forward, 10 Jahre später. Heute bist du beteiligt an knapp 300 Wohnungen. Investierst in mehreren GmbHs, in Holdingstrukturen und bist Vollzeitinvestor mittlerweile. Ja. Wie ist das gekommen? Erzähl mal so ein bisschen die Meilensteine. Man wundert sich jetzt, ne? Also das ist ein cooler Weg. Du warst eben Vollzeit angestellt, erstes Mehrfamilienhaus, fast forward 10 Jahre Vollzeitinvestment. Wie kam es dazu?
Ja, tatsächlich ist nach 2015 dann erstmal gar nichts passiert. Ne? Also 16 nichts, 17 nichts, 18 nichts. 2019 kam eine Bekannte auch aus der Unternehmensberatung auf mich zu und die wollte nach München ziehen und sagte, hey, ich fühle mich in Wuppertal nicht mehr wohl, möchtest du meine Wohnung kaufen? Ne? Und die Wohnung kannte ich ja, weil es eine gute Freundin war, von Geburtstagen, von irgendwelchen Treffen. Und dann habe ich gedacht, okay, warum nicht? Ne, ich fand die auch toll, so eine Maisonette-Wohnung, innenliegende Treppe und eigentlich ein tolles Objekt, sehr, sehr nah im Wuppertaler Kneipenviertel. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt fragst du mal die Bank, ob die da mitspielt. Ich hatte keine Ahnung, ob sie das macht, aber ich habe mir schon gedacht, dadurch, dass ich ja das Haus gekauft hatte 2015, ohne dass ich geplant hatte, zweimal Vermieter zu werden und dort signifikante Einnahmen hatte, habe ich gedacht, okay, diese Einnahmen musst du doch eigentlich verwenden können für den Kauf für dieser Wohnung. Und tatsächlich war es das dann auch so. Dann habe ich 2019 die erste Wohnung gekauft, 2020 die nächste. Das war aber auch so durch Zufall. Meine Schwester ist auf mich zugekommen und sagte, hey Carsten, ich muss raus wegen Eigenbedarf. Nachher hat sich herausgestellt, sie wurde so ein bisschen ja betuppt. Also da wollte jetzt einfach jemand alles raushaben, sanieren und weiterverkaufen, das ganze Haus. Also wegen Eigenbedarf ist leider nicht gekommen. Aber dann habe ich eine Wohnung gekauft in der Nähe von dem Kindergarten meines Neffen. Mhm. Und das war meine zweite Wohnung. Und das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich dann Immocation kennengelernt habe. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich 2020 noch gestartet bin oder 2021. Auf jeden Fall habe ich 2021 den Moritz kennengelernt, meinen Partner, mit dem ich heute auch noch zwei Firmen habe. Der war Hausverwalter. Da habe ich halt schon so mit dem Immocation-Wissen und mit Martin Richter im Ohr ihm sagen können, mit einem gefährlichen Halbwissen, so was er da macht, ist zwar sag ich mal, vom Immobilien-Know-how jetzt gar nicht verkehrt. Also der hat tolle Objekte gekauft, auch unter Wert und hat die entwickelt. Aber von dem, wie er es aufgesetzt hat, von wegen keine Holding, eine GbR, hat sich dann gewerblich infiziert, konnte dann nicht mehr privat auch nicht mehr, also in der GbR steuerfrei verkaufen. Und all das habe ich dann, wie gesagt, mit dem Immobilien-Wissen oder mit dem Wissen von Martin Richter gesagt, so sollte man das nicht machen. Und dann hat man gemerkt, oder wir beide haben gemerkt, so, okay, der Carsten, der kann so ein bisschen erzählen und mit den Banken und Finanzierung und auch Kaufpreisverhandlungen etc. Und Moritz aus seiner Verwalterperspektive hat halt die Immobilie als Objekt halt sehr gut im Griff und auch den Sachverstand drumherum. Und das war bis so oder ist bis heute eine ganz gute Zweckehe. Ne?
Jetzt, und ihr habt Bestandsimmobilien zusammen, ja, gekauft?
Genau, wir haben zwei Firmen einmal zum Flippen gedacht. Da sind wir so ein bisschen mit auf die Schnauze gefallen. Buy and Hold hat gut funktioniert. Da hatten wir zwar auch ein bisschen Pech, aber da ist ja zweimal jemand gestorben, da ist der Hof abgesagt, da mussten wir so ein bisschen was rein investieren. Aber gut, wir haben da investiert und das Objekt ist jetzt deutlich werthaltiger und stabiler, als es damals war. Insofern, ja, also oftmals ist es halt so, dass wenn die Probleme kommen und man sie ordentlich löst, dass man dann meistens auch eine bessere Rendite hinten raus hat. Also ich kann für mich sagen, die beste Rendite kriege ich immer noch dann, wenn ich renoviere oder saniere und nicht, wenn ich einkaufe.
Mhm. Okay, spannend. Bevor wir weiter über Meilensteine reden, kurze Rückfragen. 2015, zu welchen Konditionen etwa hast du finanziert?
2015, also ich habe da verschiedene Bausteine, da war auch ein Bausparvertrag mit drin. Ich habe mich damals mit vielen Banken auseinandergesetzt. Da hat die Commerzbank noch einen auf dicke Hose gemacht und sagte, hey, du bist so lange Kunde bei uns und wir sind gerade sowieso richtig gut bei den Baufinanzierungen. Wir müssten eigentlich jedes Angebot schlagen, weil wir auch irgendwie, weiß nicht, ich habe damals gesagt 0,1% oder 0,01 pro Kundenjahr, wo du bei uns bist. Und da war ich schon 20 Jahre bei denen, weil ich irgendwann mal auf so einem Straßenfest mit 12 Jahren irgendwie so ein Konto mit 50 Euro drauf oder nee, 50 Mark waren es sogar noch gewonnen habe. Da war ich einfach schon 20 Jahre bei Kunden, bei denen. Hat sich aber herausgestellt, nee, komm, das Angebot, was du da hast, das war dann von der Deutschen Bank, ist unschlagbar. Und da war halt auch eine Komponente mit dem Bausparvertrag drin, weil damals war mir unglaublich wichtig, weil ich auch wusste, das ist keine Kapitalanlage, sondern mein Objekt, wo ich langfristig mich sehe, da will ich nicht irgendwie nachfinanzieren müssen oder da will ich nicht Probleme mit Anschlussfinanzierungen haben. Und deswegen dieser Bausparvertrag, der dann mittlerweile zuteilungsreif geworden ist, der jetzt die restliche Finanzierung übernommen hat. Und ich habe auch ein KfW-Darlehen da drin. Und ich glaube, im Schnitt ist das so ein Zinssatz von 1,5, 1,7.
Okay.
Also zu einer sehr, sehr günstigen Zeit, glücklicherweise gekauft.
Also eine Mischkalkulation, ne, aus den Komponenten. Und ja. Tilgung wahrscheinlich um die 1,5%, ne?
Tilgung sehr hoch. Ich habe mal meine Excel hier auf. Das Hauptdarlehen 5,25.
Ah, okay.
Das war also so, dass damals hatte ich ein Angebot vorliegen und dann habe ich dem, da war noch ein Finanzierungsvermittler dazwischen. Da habe ich gesagt, hör mal, ich kann auch mehr zahlen. Ne? Heute würde ich sagen, Carsten, das war dumm. Ne? Also du hast jetzt bestimmt 500 Euro Cashflow verloren. Ne? Aber damals habe ich gesagt, hey, ich will eigentlich sehr, sehr schnell von den Schulden runter. Und er hat mir, weiß nicht, irgendwie was von 1.800 angeboten. Ich habe gesagt, mach mal ruhig auf 2,5, das kann ich mir locker leisten. Und habe es dann auch irgendwie hochgedreht, habe ja dann auch die Mieteinnahmen von den beiden Mietern bekommen. Insofern vielleicht nicht die allerschlechteste Entscheidung, aber im Nachgegang würde ich das vielleicht auch noch mal ein bisschen anders strukturieren. Zumal ja, ich ja auch
ging halt, ne, durch die Mieteinnahmen wahrscheinlich, wie du sagst.
Ja, klar. Aber ich meine, heute bin ich deutlich weiter. Auch wieder Martin Richter, ne, hätte ich das vorher gewusst. Ne, dann hätte ich halt auch zwei Darlehen genommen. Einmal für den vermieteten Teil, einmal für den nicht vermieteten Teil. Bei dem einen getilgt, bei dem anderen gar nicht. Und
ja, gut. Aber hey, better done than perfect, ne? Einfach starten.
Ja, genau.
Und 2019, einfach so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, ne? Für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch für den Zinsverlauf. Weißt du das ungefähr noch, 2019?
2019 habe ich zu 1,77% finanziert, aber auch mit 5,86 getilgt. Also da war auch mein Ziel, so schnell wie möglich von den Schulden runter. Ich habe einen Volltilger auf 15 Jahre gemacht.
Okay, verstanden. Und dann kam Immocation und hat...
Genau, dann habe ich gemerkt, so, was die Kondition kann man so machen, aber wenn man skalieren will, sollte man es vielleicht anders machen.
Okay, verstanden. Und dann eben hast du Moritz kennengelernt, wie du gesagt hast. Ihr habt gemeinsam dann in Bestand gekauft.
Ja.
Und auch nochmal kurzer Einschub, bevor wir die Meilensteine weiter besprechen. Du hast gesagt, Fix und Flip so ein bisschen auf die Schnauze gefallen, hast du das genannt.
Ja, das war so.
Waren die Fehler Zinswende 22 oder was waren die Learnings?
Genau. Das war also Fehler würde ich noch nicht mal sagen. Also ich meine, ich kann halt nicht in die Glaskugel gucken. Die Zinsen sind rapide gestiegen. Ich habe finanziert variabel, da waren die Zinsen noch bei 1, ne, und dann so gefühlt, als Putin in die Ukraine marschiert sind, sind die gestiegen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ursächlich zusammenhängt, aber irgendwo hatte ich das Gefühl, das hängt irgendwie ein bisschen zusammen. Und da waren die Zinsen deutlich stärker. Ich habe dann auf mein Haus, was ich halt 2015 gekauft habe, mir noch ein Nachhangdarlehen bei einer anderen Bank besorgt. Dann hatten wir quasi 400.000 Euro zum Flippen. Mhm. Dafür haben wir dann auch, glaube ich, gut eingekauft. Also von den Quadratmeterpreisen, von den Wohnungen her, da war ich absolut zufrieden. Teilweise haben wir die Objekte auch noch behalten, weil das sind Wohnungen, die sind hier bei mir in der Nähe und ich kann da ja früher oder später, wenn meine Schwiegereltern, die wohnen in Holland, vielleicht näher bei uns, bei den Kindern dran sein wollen, sie da dort reinsetzen, die wollte ich halt nicht mal verkaufen, aber wir konnten sie halt nicht zum Preis verkaufen, wie wir sie hätten verkaufen können, wenn die Zinsen bei 1, geblieben wären, ne? Und dann auf die Schnauze fallen ist ja noch relativ harmlos. Also ich sage auch, wir haben uns ein blaues Auge geholt. Also wir haben Aufwand, wir haben Zeit, wir haben Geld reingesteckt, aber wir hatten unterm Strich eine Null da stehen. Also wir haben kein Geld verdient. Ja. Und ich kenne aber auch andere Investoren, die haben da so richtig Probleme gehabt und haben dann wirklich Minus gemacht. Das haben wir zum Glück nicht gemacht. Und wir haben es auch zum Glück auch nicht im großen Stil gemacht, sondern wir reden über 3, 4 Wohnungen und nicht über irgendwelche große Anlagen etc., sondern das war alles überschaubar.
Ja, also ich weiß auch noch, hat mich und uns ja auch betroffen, ne? Weil ich betreibe ja auch Projektentwicklung und Fix und Flip und wir haben auch ziemlich gut eingekauft vor der Zinswende und wie viele andere Privatinvestoren eben auch, weiß ich ganz genau noch, wie das war 2022, ne? Als die Zinskurve plötzlich hochging und die Preise entsprechend runter und ich glaube ja, das ist auch gut, wie du sagst, mit dem blauen Auge davon gekommen zu sein, weil einigen Investoren hat das, glaube ich, den Nacken gebrochen, ne? So in der Zeit.
Also ich kenne auch viele, die mussten 2-3 Mal im Jahr, im gleichen Jahr zum Mieter gehen und mehr oder weniger betteln, dass wir doch eine Miete erhöhen, damit sie es dann attraktiver verkaufen können.
Ja klar, weil variabel finanziert, ne? Dann plötzlich die Zinsen gestiegen, Preise gesunken. Was willst du machen? Okay, zurück zu den Meilensteinen. Du hast dann angefangen, mit Moritz zu investieren. Bestand eben erfolgreich weiterentwickelt. Wie ging es weiter? Das war ja 2021, ne, hast du gesagt?
Genau, 2021 haben wir die beiden Firmen gegründet. Ne? Ich glaube, 2022 war dann das, wo wir dann gesagt haben, hey, buy and hold, das haben wir jetzt irgendwie gut hingekriegt. Ne? Wir haben 2 Objekte gekauft. Wir haben dann teilweise auch eben uns nochmal Geld geliehen, um das weiterzuentwickeln, zum Renovieren, teilweise auch neuen Wohnraum geschaffen. Also so vielleicht, sag ich mal, Projektentwicklung light. Also jetzt nicht Neubau oder so, aber dann neue Wohnflächen geschaffen. Dann war das aber so, dass da so ein bisschen irgendwie gefühlt so der Stock zwischen den Speichen lag und das nicht mehr so voranging wie gewünscht. Also ich wollte das ja schon irgendwie, wobei man muss auch sagen, mein Mindset hat sich ja so ein bisschen auch gewandelt. Also meine Idee war eigentlich, ja gut, ich bin Unternehmensberater, ich kaufe irgendwie jedes Jahr eine Wohnung. Mhm. Ja, habe dann irgendwie jedes Jahr einmal einen Bonus bekommen, der war dann auch irgendwie signifikant, 5-stellig, also so, dass man locker das Eigenkapital, ne, bei einer 100% Finanzierung daraus nehmen kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, Moment mal, das funktioniert ja auch. Also wenn du noch nicht mal, also wenn du nicht so hoch tilgen würdest, würdest du ja sogar Geld damit verdienen, also auch monatlich und einen entsprechenden Cashflow. Und da habe ich so ein bisschen umgedacht und ja gut, das Flippen hat jetzt nicht so funktioniert. Vielleicht hätte es auch funktioniert, dann hat man anders eingekauft bei 4% Zinsen. Ich hätte vielleicht einfach weitermachen können, aber irgendwie war mir das dann vielleicht doch noch eine Nummer zu hoch und habe gesagt so, Flippen lässt du mal sein, sondern machst du das, was funktioniert hat, kaufst dir eine Wohnung, diesmal aber wenig tilgen und dann habe ich peu à peu mehrere Wohnungen im privaten Bestand gekauft, weil auch das die Firma mit dem Moritz ein bisschen stagniert hatte. Wir haben dann auch nicht mehr so akribisch nach neuen Objekten gesucht und dann habe ich erstmal wieder im privaten Bestand weitergekauft und das war auch gar nicht verkehrt, glaube ich. Also ich habe jetzt im privaten Stand so 25 bis 30 Wohnungen und habe es jetzt 2024 erstmalig geschafft, durch AFA, durch Renovierung etc. wirklich alles, was ich an Steuern bezahlt habe, zurückzubekommen. Also auch da nochmal danke an Immocation und Martin Richter. Also da habe ich wirklich echt viel gelernt, was mir echt extrem geholfen hat, auch dann Vermögen aufzubauen. Und ja, einfach, ich fand Immobilien vorher schon cool. Und jetzt fände ich es halt richtig geil, weil ich auch das Steuergame drumherum verstanden habe und das auch nochmal optimieren kann.
Okay, ja, verstanden. Das ist schon mal sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, weil das ist auf jeden Fall ein großer Meilenstein. Aber dann ging es ja auch noch weiter mit anderen Partnerschaften, ne? Du kannst ja kurz fast forward berichten. Du hast ja jetzt eine Holdingstruktur, habe ich gesehen.
Ja, genau. Also die Holdingstruktur haben wir schon gegründet, bevor das mit dem Moritz losging. Mhm. Dann habe ich aber gemerkt, so eigentlich ist der richtige Weg, eher größer zu denken und in Mehrfamilienhäuser zu denken. Also ich hatte auch keine Lust, irgendwie im privaten Bestand dann 50 oder 100 Wohnungen zu haben, weil ich sowieso nicht auf die Eigentümerversammlung gehe, sondern dann habe ich mir gedacht, es ist schon besser, irgendwie in Mehrfamilienhäuser zu kaufen oder zu investieren, weil du ja dann eigener Herr bist dann. Du kannst selber entscheiden, was du sanierst, du musst dich nicht mit anderen Leuten abstimmen, du kannst das Objekt komplett in Eigenregie selber entwickeln. Und dann habe ich einen guten Bekannten, den habe ich auch beruflich kennengelernt, haben da sehr, sehr viele Projekte zusammen gemacht. Da habe ich lange dran gebaggert, dass er mit mir investiert, weil wir vorher schon gut zusammengearbeitet haben. Und 2024 hatte ich ihn soweit, da haben wir dann die Firma gegründet und uns war direkt klar, das soll richtig skalieren. Wir haben direkt eine VV gegründet, wir haben direkt eine Operative gegründet, also fürs Flippen oder fürs Aufteilen und wir haben auch direkt eine GbR gegründet, weil wir wussten, wir wollen auch Mehrfamilienhäuser eine GbR kaufen, um nochmal dort auch die Steuerersparnisse zu nutzen, weil wir, da haben wir direkt auch eine Denkmalimmobilie reingekauft. Und dann hatten wir 2024 uns zum Ziel gesetzt, bis 2030 ein Portfolio von 50 Millionen zu haben. Und dann haben wir so konservativ gerechnet bei einer Rendite von 6%. Wir haben auch noch nicht mal gerechnet, also wenn wir jetzt irgendwie 2024 anfangen, dann haben wir ja 2030 schon die ersten Objekte deutlich entwickelt und vielleicht bei den einen oder anderen Objekten nicht mehr 6%, sondern vielleicht 8, 10 oder noch mehr. Mhm. Aber wir haben gedacht, wenn wir beide so 50, also ein Portfolio uns teilen für 50 Millionen, dann sollte das sich eigentlich ausgehen, dass wir davon dann leben können und unsere Jobs kündigen können. Und ja gut, bei mir ist jetzt ein bisschen früher so gekommen, weil wir dann ja einfach krass Gas gegeben haben. Und ja, vielleicht auch nochmal danke an deine Richtung oder in deine Richtung. Du warst da ein wesentlicher Bestandteil. Also ich hatte ja dann diese Immocation-Coachings noch offen. Und das mit dir hat mir am besten gefallen. Du hast ja dann noch mir einen Tipp gegeben, wie ich vielleicht noch ein zweites mir angeln kann über den Abschlussworkshop. Das habe ich dann auch dankenswerterweise durch den Immocation-Support bekommen. Und ich durfte dann auch ich nenne jetzt keine Namen, aber dann meinen Partner mit reinnehmen, mit dem wir dann gegründet haben. Und ich glaube, auch dein gutes Zureden hat geholfen, dass er gesagt hat, okay, nicht nur der Carsten sagt, das funktioniert, auch der Martin sagt, das funktioniert und wir sind auf einem guten Weg. Und dann haben wir das sehr, sehr gut skaliert in den letzten anderthalb Jahren ungefähr und haben dann so circa für 30 Millionen Euro eingekauft. Dank natürlich auch an viele Co-Investoren, die uns Geld anvertraut haben. Aber ja, hauptsächlich, oftmals ist es halt einfach der initiale Startschuss, ne? Dass man nicht mal, dass man einfach weitermacht, sondern ne, ich hätte auch lange überlegen können oder einfach weiter ein paar Wohnungen kaufen können, aber uns war klar, in der Konstellation kann das fliegen und wir wollten skalieren und das haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut geschafft.
Cool, ja, super, freut mich immer, wenn ich weiterhelfen kann. Und wenn das irgendwie nochmal Anschub gegeben hat. Stark, okay. Also das war jetzt so ein bisschen ein spannender Werdegang. Auf jeden Fall ein Hockeystick-Effekt mit drin. Ne? Langsam angefangen, dann eben nichts weitergemacht, dann Wohnung gekauft und dann kamen irgendwann Häuser dazu. Fix und Flip ausprobiert und dann mit Häusern eigentlich eskaliert, kann man sagen, mit Geschäftspartnern zusammen. Umso spannender, wie sieht deine und eure Kernstrategie aus und die Finanzierungsstruktur? Das heißt, welche Art von Objekten kaufst du jetzt, so nach den ganzen Learnings auch, die du hast? Weil du hast ja jetzt knapp 300 Wohnungen. Du konntest es gar nicht so genau sagen im Vorgespräch, weil es dynamisch dazukommt. Ne? Heute werden ja wieder zwei Häuser übernommen, aber etwa 300 Einheiten mit etwa 17 Mehrfamilienhäusern plus Gießerei zwischen Dresden und Berlin irgendwo. Das heißt, du konntest in der kurzen Zeit sehr viel lernen. Wie sieht jetzt deine Kernstrategie aus und die Finanzierungsstruktur?
Ja, also die Kernstrategie ist nach wie vor Buy and Hold. Also das ist eigentlich das, was wir eigentlich am liebsten machen. Da können wir auch unsere Handwerker dauerhaft auslasten mit Hausmeister-Service. Das können wir auch mal sehr, sehr gut in Mietergesprächen anwenden, dass wir eigene Handwerker haben. Wenn Sie, lieber Mieter, ein Problem haben, dann kommt morgen jemand, der guckt sich das an. Natürlich kann das nicht sofort beheben, wenn da irgendwas ausgetauscht werden muss oder bestellt werden muss, aber da kommt morgen jemand und das hilft uns enorm, dass wir so ein Objekt innerhalb von kürzester Zeit besser vermietet bekommen oder mehr Miete bekommen. Und es ist noch nicht mal so, dass die Leute uns da böse sind, weil wir dann sofort die neuen und mehr Miete wollen, sondern wir zeigen einen klaren Fahrplan auf, was wir mit dem Objekt vorhaben, wie wir es entwickeln wollen und wie das auch den Mietern zugutekommt. Stichwort sanieren, dann sparen sie auch Heizkosten. Und das ist mein Argument immer, bevor du es rausbläst und irgendwie CO2 erzeugst, wir sanieren das Objekt und dann kannst du lieber das Geld, was du vorher für Nebenkosten ausgegeben hast und nicht wiederbekommen hast, sondern lieber für eine höhere Miete verwenden. Wir verdienen mehr Geld, aber das können wir auch wieder reinvestieren in das Objekt. Und das sind immer Gespräche, wenn der Mieter das versteht, die ja immer sehr auf Augenhöhe sind. Und auch man merkt halt, mir geht es nicht darum, einfach nur mehr Geld rauszupressen, sondern ich möchte halt nur einen Win erzeugen. Und wenn der Mieter das versteht, dann sind das auch sehr angenehme Gespräche. Ich habe mal am Anfang so ein bisschen davor gescheut, das zu machen. Hat aber gut funktioniert. Und da habe ich auch mit dem Tomek gesprochen, der hat dann auch mal mir ein paar Tipps reingeworfen. Ansonsten, dadurch, dass wir jetzt relativ viel investiert haben, ist natürlich das Eigenkapital knapp geworden. Und deswegen so Kerne Strategie Buy and Hold. Aber um einfach Geld zu generieren, machen wir gerade auch nochmal wieder Flips. Mhm. Das können wir jetzt auch besser machen, weil wir jetzt einfach noch mehr Handwerker haben als damals. Vorher hatten wir noch nur einen Allrounder. Jetzt haben wir mittlerweile 4 Handwerker, die dauerhaft für uns arbeiten, und wir haben auch sehr, sehr gute Partnerschaften mit allen Gewerken, die wir selber nicht übernehmen. Also sanitär machen wir nicht, wir machen keine Elektrik. Ich meine, Schlitze machen und Leitungen ziehen schon, aber nicht auf den Hauptschrank auflegen. Da haben wir dann einen Elektriker, mit dem wir zusammenarbeiten, und vor allem auch Dach. Da haben wir einen Dachdecker, mit dem wir sehr, sehr viel machen, den wir auch immer dazu holen, wenn wir einen Zustand oder ein Dach nicht gut einschätzen können, auch bevor wir es kaufen. Dann holen wir uns immer das Go vom Dachdecker und er sagt uns, was muss man in das Dach rein investieren oder wie lange hält das noch?
Okay, und nochmal zur Struktur, weil das finde ich total spannend. Du bist ja, oder ihr seid fokussiert auf den Raum Wuppertal, richtig? Oder wo sind eure Objekte?
Also wenn ich jetzt NRW nehme und so einen Mittelstreifen ziehe, der vielleicht so, ja gut, ist je nach Auflösung, ne, aber so ein Mittelstreifen, wenn ich da so die NRW-Karte auf dem Bildschirm vor mir habe, so ein Mittelstreifen, das ist quasi von Gladbach im Westen bis so, ja, Dortmund, Gelsenkirchen im eher Richtung Osten und dann nach oben hin so Recklinghausen-Mahl, das war bisher so das Weiteste, was wir gemacht haben, aber das war auch nur ein Flip und kein Bestandsobjekt. Ansonsten haben wir auch was in Hagen, jetzt sagen viele Investoren, oh, lass mich in Ruhe mit Hagen. Gut, wir haben da auch uns ein Problemobjekt eingekauft. Ja gut, das kann man vorher nicht wissen. Also dann hätten wir schon die ganzen Wände aufreißen müssen. Da sind wir jetzt auch gerade dran, das zu entwickeln. Genau, ansonsten so Richtung Süden eher weniger. Ne? Außer okay. Die eine Ausnahme war jetzt eben die Gießerei, die wir übernommen haben, die ist im Osten.
Okay, aber trotzdem, genau, das ist die Ausnahme und trotzdem aber recht regional fokussiert, ne?
Ja,
Nur deswegen lohnt es sich ja für euch dann, die 4 Handwerker anzustellen, weil ihr habt 4 angestellte Handwerker und habt ihr Mitarbeiter angestellt oder wie regelt ihr das Thema Verwaltung, Mieterkommunikation und Co.?
Also Verwaltung, das haben wir bisher noch sehr, sehr hemdsärmlich gemacht, ne? Das ist ja die Excel quasi, die ich dir zur Verfügung gestellt habe, also so quasi, das ist unser Verwaltungstool. Also da stehen Mieten drin, da stehen Zählernummern drin, da stehen Nebenkosten drin, da steht alles drin. Aktuell haben wir jetzt ein Tool eingeführt. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht dauerhaft nehmen. Ich war ja auch beim Immocation-Kongress und habe mir auch deinen Vortrag angeguckt, von wegen so, wie du das machst und was da für Kosten anfallen. Das hat uns auch nochmal so ein bisschen inspiriert, dass wir da ein bisschen stärker reingucken müssen, weil wir haben jetzt in 1,5 Jahren sehr, sehr viele Häuser übernommen und wir sind jetzt gerade so dabei, die ersten Nebenkostenabrechnungen vorzubereiten und zu machen. Mhm. Also die Keule wird uns treffen, da bin ich fest von überzeugt, wenn wir das nicht irgendwann gut aufsetzen. Aber auch da sind wir gerade dran. Das ist ein Mieter von uns, der hat sich sehr, sehr clever herausgestellt. Der hat auch immer in unserem Namen mal so eine Wohnungstür aufgeschlossen und die Wohnung gezeigt und uns ein bisschen geholfen bei der Vermietung. Und da überlegen wir gerade, ob er das nicht dann hauptberuflich für uns machen will. Also Mietermanagement, auch dran rangehen, wenn es Probleme gibt. Er ist auch handwerklich begabt, also viele kleinere Probleme kann er selber lösen. Und dass er uns da dann eben entsprechend bei hilft und dass wir das auch mit der Verwaltung besser in den Griff kriegen. Auf lange Sicht ist es eigentlich unser Ziel, eine eigene Hausverwaltung zu machen. Aber jetzt nicht so WG-Verwaltung, also sowas würden wir nicht tun. Aber dann wir brauchen halt ordentliche Prozesse, ordentliche Tools für uns als Investoren. Und wenn das einmal sitzt und fliegt, eventuell öffnen wir uns dann auch für andere Investoren. Aber primär brauchen wir für uns erstmal eine saubere Lösung, weil wir auch weiterhin einkaufen wollen. Und je mehr Mehrfamilienhäuser das werden, desto größer werden wir die Probleme, wenn wir es nicht einmal sauber aufgesetzt haben.
Okay, das heißt, aber ihr habt schon die Vorverwaltung erstmal draufgelassen, die ihr gekauft habt?
Wir haben nie eine Verwaltung drauf gehabt oder nie eine draufgelassen, sondern wir haben das immer direkt in Eigenregie übernommen. Okay. Das waren auch immer Privatpersonen, die nie eine Verwaltung hatten.
Ja, okay.
Und das haben wir alles selber gemacht. Aber also ich und der Partner, wir haben uns quasi für 26 aufs als Ziel gesetzt. Carsten muss weg vom Schreibtisch. Also, weil wir, ne, auch so ein bisschen inspiriert von Markus Befort von wegen 10x. Ne? Er hat ja absolut recht. So. Also du kannst doppelt so schnell und dann machst du halt, aber du kriegst nicht skaliert. Und wenn ich weiterhin diese Schreibtischtätigkeiten mache, diese Admin-Tätigkeiten, dann kriegen wir es halt nicht ins, skaliert. Ne? Ich habe sehr, sehr viele gute Kontakte, die uns Deals besorgen. Und je mehr ich am Schreibtisch, sag ich mal, vergeude, desto weniger gut können wir skalieren. Und deswegen ist wirklich das Ziel so, Carsten muss in 2026 weg vom Schreibtisch.
Ja, da können wir uns ja nochmal austauschen, weil das ist ja auch gerade genau da, wo ich stehe, ne? Weil ich habe ja, oder wir haben ja auch ein Startup im Unternehmen, nämlich unsere interne Hausverwaltung. Davon habe ich auch erzählt auf dem Festivalvortrag. Ja. Und ist auf jeden Fall wichtig, ne, dass der Verwaltungsbumerang nicht kommt, wie du sagst.
Ja.
Weil sonst, wenn man das nicht auf stabile Beine stellt, kommt die Verwaltungskeule und haut einen um. Deswegen bei euch wahrscheinlich auch, ne, erstmal Konsolidierungsphase, Aufbau der Verwaltung und dann weiter skalieren, ne? Nehme ich an. Ja. Okay, ja, spannend. Das heißt, du machst die Verwaltung, du hast 4 angestellte Handwerker. Und wie sieht dann die Finanzierungsstruktur aus, nochmal abschließend? Ihr habt also das meiste zu 100% finanziert, nehme ich an?
Ja, tatsächlich auch oftmals 110%. Also wir sind da sehr transparent auch mit der Bank und versuchen halt darzustellen, guck mal, wenn der Cashflow das hergibt, dann gibt uns doch gerne ein bisschen mehr Geld. Oder wir machen direkt Vereinbarungen, dass wir sagen, so ist die Ist-Miete, aber wir haben die und die Maßnahmen vor und wir kriegen das innerhalb von 6 Monaten. Das ist immer unser Soll-1-Szenario. Ich weiß gar nicht, ob wir das auch von dir haben, diese Begrifflichkeiten, oder ob uns sie selber...
Nee, wahrscheinlich klar, aber ich rede immer von Ist, Soll-1, Soll-2, Soll-Final.
Ja, genau. Ich glaube, dann habe ich das tatsächlich auch von dir, weil genauso rechnen wir dann auch. Ne? Also immer Ist und Soll-1 und Soll-Final. Und dann gehen wir meistens mit Soll-1 rein zu der Bank und sagen, guck mal hier, innerhalb von 3 bis 6 Wochen sind wir in der Lage, die Miete zu erhöhen. Also wir sind immer in der Lage, dann Leerstand zu vermieten, Leerstand zu sanieren oder renovieren und dann höher zu vermieten oder auch in dieser Zeit halt eben Mieten anzupassen. Und deswegen gehen wir meistens immer mit dem Soll-1-Szenario rein. Und selbst wenn die Bank uns das nicht glaubt, dann sage ich, okay, dann schreibst du trotzdem in den Darlehensvertrag, dass wenn wir es schaffen, dass dann eben nochmal eine Auszahlung kommt oder dass wir unser Eigenkapital rausziehen können. Und das hat bisher immer sehr, sehr gut geklappt. Ansonsten haben wir auch teilweise mit Co-Investoren gearbeitet, eine partiarische Darlehen oder einer, der hat uns wirklich einen signifikanten Geldbetrag gegeben. Dem haben wir dann auch eine gemeinsame GmbH gegründet. Oh. Und da war auch so das Deal, dass wir machen die Arbeit, er gibt das Geld. Und wir haben es aber auch da geschafft, in diese Firma, ich glaube, er hat 250.000 reingelegt, ich auch noch mal ein bisschen was reingelegt. Und wir haben in der Firma jetzt so 5 Millionen, 6 Millionen investiert, auch teilweise dann eben ohne Eigenkapital. Also auch wollen wir den Co-Investoren immer was zurückgeben. Also nicht nur, wir nehmen dein Geld und kaufen, sondern auch, dass wir in gemeinsame Strukturen investieren, auch wenn wir es ohne Eigenkapital hinkriegen, weil wir dann sagen, okay, du hast uns irgendwie geholfen zu skalieren, du hast uns Geld gegeben, also wollen wir dir auch was zurückgeben, indem wir dann auch Objekte dort in die Struktur kaufen, ohne Eigenkapital. Das könnten wir ja auch zu zweit machen, das könnte ich auch alleine machen, aber da wollen wir eben auch was zurückgeben und sehr, sehr schnell für Vertrauen sorgen. Und
okay, also lass uns da mal einsteigen, weil du hast jetzt viele spannende Punkte gesagt, die wahrscheinlich für die Zuhörer sehr spannend sind. Nämlich das eine, die Bank überzeugen, weil du hast ja ziemlich schnell skaliert und häufig ist es so, dass eben die Risikobetrachtung der Bank so aussieht, dass je mehr du einkaufst, du umso mehr Eigenkapital einbringen musst, ne? Weil du einfach dann ein Risikofaktor wirst für die Bank. Ja. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt es aber häufig geschafft, die Bank zu überzeugen durch saubere Übersichten, ne? Weil so machen wir das auch mit Excel-Listen wahrscheinlich, wo ihr genau darstellt, die Mieterliste im Ist, im Soll 1, also nach Ankauf, mit Mieterhöhungsgesprächen, mit Referenzen aus alten Gesprächen wahrscheinlich, ne? Dass ihr wahrscheinlich mehr als die BGB-Miete rausbekommt, sondern einvernehmlich auch Mieterhöhung schafft und dann so ein bisschen die Reise darstellt, nehme ich an, ne? Im Soll 2, Soll 3, Modernisierungsmaßnahmen, die Umlagen auf die Mieter bis zum Soll-Final. Und ja. Das ist schon mal Punkt 1, dass man eben die Banken so gut überzeugen kann, dass das strugglen nämlich immer viele bei Mehrfamilienhäusern, gerade bei den ersten. Das heißt, das ist wichtig. Und was ich spannend fand, ist das Thema Zielfinanzierung, was du gesagt hast. Das heißt, du hast gesagt, wenn die Bank euch das nicht glaubt, vereinbart ihr trotzdem oder versucht ihr zu vereinbaren mit der Bank, dass wenn ihr eine Miete X erreicht habt, dann ein weiterer Darlehensbetrag kommt.
Ja.
Klingt das gut in der Praxis? Also hast du das häufiger hinbekommen? Und wenn ja, wie sieht das konkret aus?
Also ehrlicherweise muss ich sagen, dass das ja nicht immer funktioniert, aber es muss ja auch nicht immer funktionieren, sondern es muss ja nur bei einer Bank funktionieren. Und ein wesentlicher Schlüssel war ja auch, dass wir sehr, sehr viel parallel gefahren sind. Also ne, du sagst ja richtigerweise, wenn ihr schnell wachst, dann wird die Bank irgendwann mal das Stoppschild reinhauen oder die Handbremse ziehen. Teilweise sind wir so schnell gewachsen, dass die Banken das gar nicht mitbekommen haben. Also wir haben dann mit 5 bis 10 Banken finanziert und das ist halt wirklich auf mehreren Gleisen passiert. Und das ist dann sehr, sehr schnell passiert, sodass dann sehr, sehr viel auch gleichzeitig passiert ist, sodass die Bank gar nicht gemerkt hat, dass wir so schnell gewachsen haben sind. So nach einem halben Jahr hat dann auch, wir haben dann mit einem Finanzierungsberater zusammengearbeitet, der uns auch sehr, sehr viel ermöglicht hat. Sagt er auch so, hey Carsten, ihr müsst mal so ein bisschen konsolidieren. Die Banken kriegen jetzt mit, wie schnell ihr gewachsen seid. Und dann sage ich, warum denn? Also wir haben doch jetzt nichts Schlechtes gekauft. Also alles, was wir gemacht haben, hat doch irgendwo Sinn gemacht. Und wir haben einen tollen Cashflow. Wir haben jedes Objekt ausnahmslos gut saniert und weiterentwickelt. Also man sieht ganz klar, wie war es, als wir angekauft haben. Man sieht auch ganz klar, wie es jetzt ist. Und man sieht auch ganz klar, dass wir da Hand am gelegt haben. Also sei es renoviert, sei es neu vermietet, sei es Mietergespräch geführt. Und ich habe gesagt, lass uns da einfach weitermachen. Ne? Und jetzt haben wir mittlerweile gute Kontakte bei den Banken. Da war auch eine Beförderung innerhalb der Bank dabei. Mit dem Partner sind wir halt sehr, sehr viel unterwegs. Und er sagte auch jetzt gegen Ende des Jahres mal, ich habe euch echt lieb gewonnen und so. Das hat richtig Spaß mit euch gemacht. Und ich habe auch gedacht, so schnell gewachsen. Aber ihr immer wieder legt ihr mir gut hin, dass das funktionieren kann, was ihr da vorhabt. Und ich sehe halt auch, wie ihr das entwickelt. Und ihr habt da eben die Cashflows. Ihr könnt das auch selber sanieren. Und sowas schafft ja auch Vertrauen. Ich hatte zwischendurch mal 2 große Baustellen für 180.000 und dann sagte die Bank, okay, Carsten, das war jetzt ein Problem. Wir waren jetzt bis beim Vorstand. Jetzt musst du mal mindestens eine Baustelle abschließen, bevor du wieder kommen kannst. Dann sage ich, ja gut, dann gehe ich erstmal zu einer anderen Bank. Also habe ich mir gedacht, habe ich jetzt so nicht gesagt. Aber natürlich war ja auch die Message klar. Also schließ die Baustelle ab, dann kannst du wieder kommen. Und die Baustelle ist... Das war auch das Beispiel, was ich eben gesagt hatte. Wir hatten da so ein Soll-1-Szenario hingelegt und haben gesagt, wir übernehmen das am 1.1.2025. Am 1.6. haben wir folgende Miete und wir hatten am 1.4. schon eine höhere Miete, als wir signalisiert hatten. Ja, und nach Abschluss der Baustelle, also da haben wir ein Denkmal auch, im Nachhinein war das falsch gekauft, also das hatten wir in die VV gekauft, hätten wir besser in die GbR kaufen sollen, weil wir sehr viel saniert haben. War da eine Fehlentscheidung, aber wir haben sehr gut saniert. Die Mitarbeiterin von der Bank war dann da und sagte, hör mal, jetzt könnt ihr wieder kommen. Ich sehe ja, ihr habt's drauf und ihr könnt es. Ne? Und das schafft dann auch wieder Vertrauen bei den Banken. Und da gehen wir wieder sicherlich auch wieder in die Gespräche für die nächsten Objekte in 2026.
Okay, also so ein bisschen natürlich Henne-Ei-Problem, ne, was du da gelöst hast am Anfang. Das kenne ich auch häufig von Investoren, die eben schnell skalieren, wobei man das so ein bisschen einordnen muss. Ne? Das ist natürlich eine extrem riskante Strategie. Das ist wahrscheinlich nicht empfehlenswert für alle, wahrscheinlich für die wenigsten, weil das ist schon der 10x-Ansatz, ne, den du machst. Also schnell skalieren und sozusagen parallel mit Banken finanzieren, was eben für dich gut funktionieren kann. Aber ich will es nur einordnen, ne, wahrscheinlich für die meisten. Also ich will nur sagen, da ist viel Risiko mit dabei. So, da musst du schon wissen, was du tust, ne, und um so zu skalieren.
Ja, das Feedback habe ich auch vom Daniel Kleinert bekommen. Ich sehe das gar nicht so wirklich, dass es so risikoreich ist. Also ich denke mir immer so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wir müssen alles relativ schnell verkaufen. So, und dann gehe ich davon aus, wenn wir alles schnell verkaufen müssen, dann kriegen wir vielleicht nicht den Marktwert, aber leicht drunter. Aber alles, was wir schon mal mindestens 3 bis 6 Monate haben, haben wir entwickelt, wo wir wahrscheinlich nicht mit Minus rausgehen. So, und im schlimmsten Fall denke ich mir, dann verkaufst du den ganzen Bums, hast trotzdem noch Geld da liegen und du startest quasi nicht bei Null, weil A, denke ich, bleibt was übrig, wenn wir alles verkaufen müssen. Und zweitens starte ich ja auch mit deutlich mehr Erfahrung, weil ich jetzt einfach schon ein bisschen mehr gemacht habe. Und deswegen sehe ich das gar nicht so als Risiko an, aber...
Naja, es ist halt die Frage, deswegen habe ich ja gesagt, man muss wissen, was man tut, ne? Wenn man das macht, weil ich kann dir ein Risiko sagen, was ich sehe. Weil du kaufst ja, wie ich verstanden habe, Mehrfamilienhäuser, so ähnlich wie wir, die schon, sagen wir mal, liebebedürftig sind, bis in ein Jahr gekommen sind, richtig? Wo aber jetzt nicht kompletter Leerstand ist, wo schon eine Vermietung da ist, aber teilweise Leerstand mit Neuvermietungspotenzialen und vor allem Under-Rent-Situationen, ne? Unter dem Markt vermietet. Und dann geht ihr rein, führt Mietergespräche, macht Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen und entwickelt die Häuser. Ja. So, das heißt, ein Risiko könnte sein, wenn man jetzt mehrere Häuser parallel einkauft, dass man sich mit dem Eigenkapital verkalkuliert, ne? Weil das wirst du wahrscheinlich auch kennen aus der Vergangenheit. Einige Sanierungskosten sind teurer, als man am Anfang gerade bei den ersten Häusern denkt. Und wenn man dann 5 Häuser parallel kauft und dann 5 Strangsanierungen irgendwie oder 3 Strangsanierungen, Wasserschäden und Co. dazukommen, das musst du erstmal das Eigenkapital vorstrecken. Ne? Und klar, wie gesagt, du kannst verkaufen, aber trotzdem kann man dann schon erstmal in die Bredouille kommen.
Ja, das ist richtig. Also ich meine, so tatsächlich in dem einen Objekt, was ich gerade in Erinnerung habe, da haben wir jetzt tatsächlich echt Probleme mit Wasserschäden. Da wird es zum Glück wahrscheinlich so ausgehen, dass die Versicherung da einen wesentlichen Teil übernimmt. Ansonsten haben wir auch wirklich ja viele nette, liebe Menschen um uns herum, die auch uns im Zweifel Geld kurzfristig dazu tun können. Also gerade auch der Bruder von meinem Partner, mit dem ich zusammenarbeite, ich will jetzt keine Namen nennen, der hat eine sehr, sehr gut laufende E-Commerce-Geschichte. Der hat dann immer mal so eine Linie da, wo er dann, wenn die Händler dann ja gerade tolle Rabatte haben, dann geht er mit viel Geld rein und kauft. Ne? Mhm. Und wenn er die Linie gerade nicht braucht, dann könnten wir da mal anzapfen. Oder andere Investoren, die uns halt Geld geben, aber die nicht so einen Bock auf Arbeit haben. Also ein sehr, sehr guter Freund mittlerweile ist einer meiner Ex-Chefs. Den wollte ich eigentlich auch mal dazu gewinnen und sagen, hey, lass uns doch eine Firma zusammen gründen und Immobilien machen. Dann sagt er mal, Carsten, mal ganz ehrlich, also ich habe doch nicht meine Firma verkauft, um jetzt mit dir eine neue zu machen. Aber wenn du möchtest, gebe ich dir Geld und wir machen eine Verzinsung aus. Aber ich will mit dem ganzen Zeug nichts zu tun haben. Also ne, ich vertraue dir da, alles, was du anfasst, das in der Regel funktioniert das. Du kriegst Geld von mir, aber lass mich bloß in Ruhe mit Arbeit.
Ja.
Und so bin ich bei dir. Also ich meine, ne, ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, ne, das war jetzt alles der Carsten, weil er so clever ist und so, sondern ich habe viele Leute um mich herum, die da eben zu beitragen. Ne. Sei es Co-Investoren, sei es Partner, sei es Geldgeber, sei es die Handwerker. Ne, all die drumherum, die ermöglichen mir das. Und vor allem auch meine Frau, die da sehr viel Verständnis hat. Ich meine, ich war in einer Unternehmensberatung und habe dann irgendwie 3 Firmen oder noch mehr gegründet und eigene Handwerker. Die hatte ich ja alles schon, als ich noch angestellt war. Da hatte meine Frau auch sehr viel Verständnis und wusste genau, das mache ich nicht nur für mich alleine, sondern das mache ich auch für sie und für unsere Kinder und für den Vermögensaufbau, dass wir halt, ne, mein Sohn wird jetzt im März 3, die Tochter, die kommt jetzt hoffentlich bald im Januar. Noch dazu, dass wenn die im Alter sind, wo die dann auch zur Schule gehen, dass der Papa dann auch, weiß ich nicht, um 2 Uhr, wenn die aus der Schule kommen, dann mit den Hausaufgaben macht. Und das ist so mein Ziel auch, ne? Und das kann ich oder hätte ich alles nie alleine geschafft, sondern das sind alles Leute um mich herum, die da mitmachen.
Ja, cool, cooles Mindset, wobei ich schon sagen würde, dass das schon der Carsten, weil der clever war und ist und das alles aufgebaut hat. Aber eben trotzdem, ne, das herausstellen, dass der clevere Carsten eben darüber nachgedacht hat, wie man Eigenkapital, ne, als Reserve sozusagen hat, was man eben manchmal braucht bei Mehrfamilienhäusern, wenn da unerwartete Sanierungsmaßnahmen, ne, doch kommen. Weil man kann eben nicht überall reingucken im Einkauf. Und bevor wir aber dazu kommen, im Einkauf, wie du das bewertest, noch eine Rückfrage zur Struktur, weil das wird auch für viele spannend sein. Thema Co-Investment. Du hast jetzt das partiarische Darlehen mal genannt. Du hast Co-Investments genannt. Partiarisches Darlehen, nur für alle, die das noch nicht gehört haben, das ist ein Synonym für Gewinnbeteiligungsdarlehen. Das heißt, da holt man sich einen gewissen Geldanteil von Co-Investoren und gibt ihnen einen Zins und oder eine Gewinnbeteiligung Y, ohne Verlustbeteiligung. Das kann man da nicht vereinbaren.
Genau.
Und das ist aber vor allem eher geeignet für Projektentwicklung und Fix- und Flip-Geschäft, ne? Partiarische Darlehen.
Ja, wir haben es tatsächlich bei den beiden Beispielen für eine Bestandsimmobilie gemacht, ne? Und dann haben wir, das waren dann 2 ehemalige Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch sehr vertrauensvoll und mittlerweile auch Freunde, ne, die dann auch regelmäßig mal Besuch abstatten oder ich halt bei denen bin. Der eine wollte das nicht so super lange binden, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt die 6 Jahre, Stichwort 6b-Rücklage, wo wir dann vielleicht steuerfrei verkaufen können. Und bei der anderen haben wir dann auf 10 Jahre gemacht und da haben wir das aber so gemacht, dass da monatlich ein gewisser Grundstock fließt, an Zinsen und dass wir eine garantierte Unterkante definieren und nach oben hinaus beliebig viel natürlich in Abhängigkeit von deren anteilig, also von deren Anteil am Gesamtobjekt und natürlich an Gewinnentwicklung vom Objekt. Also wenn das Objekt sich im Wert verdoppelt, dann ist auch das Geld, was uns geliehen wurde, doppelt so viel wert. Und währenddessen wurde jeden Monat ein gewisser Betrag schon ausgezahlt. Das sind immer so 2-3%. So haben wir das gemacht. Ich glaube, das haben wir schon dann relativ fair dann auch gemacht, dass wir Also das ist auch generell, ich hatte ja gerade schon mal den Ex-Chef angesprochen, der sagte mir, hör mal Carsten, ich will, dass eigentlich ein bisschen mehr Risiko reingehen, dann wären das halt so Aufteilergeschäfte oder Fix- und Flip-Geschäfte. Und dann sagte er, nach oben hin fände ich das gut, wenn wir dann halbe-halbe machen, aber ich wäre auch bereit, Verluste zu tragen. Ich sagte, nee, das will ich nicht, also wenn du mir Geld gibst, dann also will ich nicht an Verlusten beteiligen. Also das ist ja dann schon, auf der einen Seite bin ich auch froh, dass er mir quasi die freie Hand lässt. Also ich muss mit ihm nicht absprechen, was ich mit seinem Geld mache. Aber dann sage ich auch halt, okay, ich werde ihm da keine Verluste bescheren, selbst wenn es dazu kommen sollte. Dann sage ich, okay, du kriegst garantiert mal das, was du für das Geld bezahlst. Und er hat das dann selber auch auf sein Haus genommen und ein Darlehen genommen. Und da habe ich gesagt, okay, das ist mal mindestens das, was du von uns bekommst. Und nach oben hin, ne, wenn wir es schaffen, irgendwie ja das Geld dreimal zu drehen im Jahr, weil wir vielleicht drei Wohnungen flippen, dann hat er vielleicht auch eine Rendite von 20% auf sein eingesetztes Kapital.
Okay, also das ist spannend, weil das kenne ich so noch nicht. Deswegen finde ich das total spannend, weil partiarische Darlehen, eben Gewinnbeteiligungsdarlehen, kenne ich klassisch aus dem Handelsgeschäft. Eine Frage dazu, weil das ist eigentlich das, woran viele Darlehen scheitern. Wie wollt ihr das Thema lösen nach Ablauf der Zins- oder des Darlehens? Weil es sind ja 6 Jahre, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Darlehens.
Ja.
Laufzeit. Wie willst du das Darlehen dann ablösen? Vor allem mit der Objektwertsteigerung, falls da eine kommt.
Also wir haben dann einmal 6 und einmal 10 Jahre definiert und haben gesagt, okay, entweder ist dann halt da das Exit-Szenario, weil wir es verkaufen. Dann ist es ja relativ klar geregelt. Wenn wir nicht verkaufen sollten, dann hast du die Wahloption. Also nimmst du das Geld, diese untere Kante, oder sagst du, ja nee, das Objekt hat sich so toll entwickelt, da sprechen wir natürlich auch darüber. Ne? Und dann sagen wir, hey, wir wollen es nicht verkaufen, weil sich das so toll entwickelt hat. Oder vielleicht sagen wir auch, wir verkaufen es jetzt, weil es sich so toll entwickelt hat und wir dann sehr, sehr viel Geld mitnehmen können. Aber dann hat der Geldgeber das Wahlrecht, dass er zu gleichen Konditionen weiter drin bleibt und sich dann das Geld holt, wenn wir es verkaufen, oder dass er sagt, nee, diese Unterkante, die haben wir jetzt definiert, die möchte ich ziehen, und dann kriegt er sein Geld.
Okay, aber das funktioniert dann eben vor allem nur, wenn der Wert gestiegen ist, wirklich, ne, des Hauses. Weil worst case, sagen wir mal, der Wert ist nicht gestiegen und der Darlehensgeber will sein Geld zurückhaben und ihr müsst sozusagen verkaufen, ja. Dann kann es sein, dass ihr da mit null oder sogar Verlust rausgeht, aber weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, ne, wenn ihr gut eingekauft habt.
Das denke ich auch, die ist sehr gering. Also ne, bei jedem Auszug oder Mieterwechsel, da können wir es steigern. Bei jeder Sanierung, bei jeder Renovierung, da machen wir mehr Geld. Also dass wir da drauf zahlen, das ist unwahrscheinlich. Ne? Das sind ja auch also Zeiträume von 6 bis 10 Jahren. Also selbst wenn es zwischendurch mal rauf und runter geht, glaube ich, dass so eine Immobilie nach 6 Jahren oder 10 Jahren nicht weniger wert ist als zu dem Zeitpunkt, wo wir sie gekauft haben, und zur Not müssen wir dann nachbeleihen oder auch dann nochmal das Gespräch suchen, aber da mache ich mir ehrlicherweise nicht so die großen Sorgen.
Ja, also verstehe ich. Ich will nur sagen, das ist nicht der klassische Weg, ne, weil da schon ein Risiko dabei ist.
Ja.
Und das funktioniert eben auch da wieder, wenn du gut einkaufst und in guten Lagen, ne, weil in D-Lagen kann sowas echt schief gehen zum Beispiel, weil dann Nachbeleihung auch nicht funktioniert, ne, weil vielleicht die Werte eben nicht gestiegen sind, Verkauf funktioniert auch nicht gut. Das heißt, das ist nicht der Weg, den ich jetzt primär zum Beispiel empfehle in Richtung Co-Investment. Eher, wenn man erfahrener ist. Ne? Klassischerweise ist es so, dass Gewinnbeteiligungsdarlehen im Handelsbereich am Anfang gemacht werden. Aber ich finde deine Idee spannend und kreativ. Also finde ich gut.
Ist auch ehrlicherweise ja nicht so, dass wir das bei jedem Objekt machen, sondern, ne, sondern wenn das jetzt, sag ich mal, und tatsächlich ist das ein Objekt im gesamten Portfolio, ne, von den 17 bis 20, die wir da haben, ne, dann glaube ich, ist das Risiko auch da wieder überschaubarer. Ne?
Definitiv.
Also wenn wir das bei jedem machen würden, dann ja.
Genau, weil genau, das wäre zu riskant, ne? Bin ich bei dir. Und den Rest habt ihr aber entweder eben hochfinanziert oder dann die Darlehensgeber für die Mehrfamilienhäuser auch mit beteiligt, ne? Teilweise an den Gesellschaften wahrscheinlich.
Genau, also wir haben jemanden dabei, der hat uns dann direkt 250.000 offeriert und dann haben wir gesagt, okay, bei solchen großen Summen und bei gemeinsamen Zielen, also da haben wir auch gesagt, das wollen wir langfristig für unsere Kinder auch aufbauen. Da haben wir die Firmen auch so benannt. Also wir haben da immer LDA, das steht für die Vornamen von unseren Kindern. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wenn das so langfristig und so ein signifikanter Geldbetrag ist, dann macht das auch Sinn, da zusammen zu gründen und eine Firma zu machen. Und ihm war wichtig, weil er schon mal irgendwie über ins Ohr gezogen wurde mit einer irgendwie kleineren IT-Firma, mit seinem Geschäftspartner. Der hat sich dann wohl Geld vom Konto genommen und ist dann irgendwie abgehauen oder hat einen dicken Urlaub gemacht. Und dann haben wir auch gesagt, nee, komm, dann gehst du ruhig auch mit in die Geschäftsführung rein, und im Innenverhältnis besprechen wir alles zu dritt. im Außenverhältnis kann ich sehr, sehr frei agieren und halt auch Darlehensverträge unterschreiben und bin halt allein vertretungsberechtigt, weil die beiden ja auch noch angestellt sind. Ne? Da ist es halt einfach wichtig, dass ich da machen und tun kann und nicht einen Termin mit der Bank oder eine Darlehensunterzeichnung daran scheitert, weil wir es einfach nicht hinkriegen, zu dritt einen gemeinsamen Termin irgendwie mit der Bank zu machen.
Ja, okay. Spannend. Dann haben wir Einblick in deine Finanzierungsstruktur. Danke dafür für die offenen Worte, wie das aussieht, weil ich denke auch, das war ja bei mir und uns ähnlich und bei vielen, die schnell skalieren, dass kaum ein Weg an Co-Investments vorbeiführt, ne?
Ja, witzigerweise habe ich noch echt deine Worte im Kopf, so dass es macht einfach weiter und da sind genug Leute draußen, die Geld haben, die investieren. Und da ich sage, okay, ja, bei aller Liebe, Martin, dass man dann Leute findet wie Stefan und Marco, die dann ein richtig gutes Unternehmen aufgezogen haben, die wahrscheinlich tiefere Taschen haben als die meisten Leute, die da draußen rumlaufen. So einfach ist es ja dann doch nicht. Und ich habe jetzt einfach weitergemacht, hatte immer deine Worte im Ohr. Und mittlerweile habe ich jetzt auch jemanden gefunden, der mich über ein anderes Netzwerk angesprochen hat und der auch sehr, sehr tiefe Taschen hat. Und jetzt aktuell vielleicht auch nochmal zum Thema Finanzierungsstruktur. Da ist es oftmals so jetzt, dass wir die Objekte, die wir heute übernehmen, der Geschäftspartner ist gerade unterwegs und übernimmt die gerade, dass wir die quasi aus Eigenkapital gekauft haben, die beiden Häuser. Und die wollen wir jetzt wieder vermieten. Das waren ehemalige Monteurswohnungen. Die sind aktuell komplett leer. Die wollen wir jetzt voll machen und dann erst zur Bank gehen und sagen, okay, was gibt ihr uns denn dafür? Und ich gehe davon aus, dass wir da allein ja mal mindestens 300.000 Euro mehr machen, als wir jetzt bezahlt haben dafür. Und das ist auch nochmal ein wesentlicher Baustein, der uns ja durch diese Kooperation mit dem Kollegen mit den tiefen Taschen ermöglicht wird.
Sehr gut, freut mich auch da wieder, dass es geholfen hat. Also einfach ist es nicht, ne? Sonst wird es jeder machen, sage ich immer. Ja. Aber auf jeden Fall machbar, wenn man daran glaubt und vor allem mit wirklich selektiver Wahrnehmung netzwerkt, ne? Und Gespräche führt. Ja. Okay, schön. Und dazu nochmal, ihr habt also aus Eigenkapital gekauft und der Vorteil ist ja da, dass man die Bank entkoppelt bei der Bewertung vom Kaufpreis, ne?
Ihr
kaufen, übernehmen, dann entwickeln und dann zur Bank gehen und dann kann der Bank sozusagen der Kaufpreis, für den ihr das gekauft habt, egal sein, im Vergleich zur normalen Ankaufsfinanzierung, sondern dann wirklich der normale Beleihungswert, ne, auf Basis der echten Vermietungssituation.
Ja, genau. Ich denke, dass wir da deutlich mehr bekommen, als hätten wir jetzt gesagt, guck mal, wir kriegen es für irgendwie 730, haben wir es, glaube ich, gekauft, zwei Häuser. Ne, dann hätte ich vielleicht nur gesagt, hey, wir brauchen noch ein bisschen was zum Renovieren und weiß nicht, vielleicht finanziert ihr auch die Nebenkosten mit, aber dann hätten wir vielleicht 800, 850 bekommen. Ja. Ich hoffe und gehe davon aus, dass wenn wir jetzt zur Bank gehen und das wieder voll, das ist ja auch ist voll möbliert mit Küche drin, also glaube ich auch, dass wir ein bisschen mehr erzielen als eine unterkante Marktmiete, sondern ein bisschen mehr kriegen wir schon. Und dann gehe ich schon davon aus, dass wir da eine 1, also eine Million vorne stehen haben, wenn wir es nachbeleihen oder dann refinanzieren. Und das hätten wir wahrscheinlich nicht hingekriegt. Ja gut, wir hätten es variabel finanzieren können und dann wären wir auch wieder flexibel gewesen. Denn das hätten wir auch machen können.
Aber mehr Risiko, ne, muss man auch dazu sagen. Ja. Also wenn man jemanden hat mit tieferen Taschen, der dann eben in Vorleistung gehen kann, der dann beteiligt ist am Projekt, das ist deutlich risikoärmer, als variabel zu finanzieren. Ne? Da bist du ja komplett Zinsschwankungen ausgesetzt und der Bank. Deswegen ja, guter Weg. Okay, spannende Finanzierungsstruktur und spannender Weg. Lass uns jetzt einsteigen in das Thema Objektbewertung. Weil das interessiert mich auch noch sehr. Gerne am Beispiel eines Objekts in Duisburg, was wir gerade kurz im Vorgespräch ganz kurz besprochen haben. Es ist nämlich eine ehemalige Bank-Bunker, die ihr im Mai 25 gekauft habt. Vielleicht kannst du uns da kurz durchführen und anhand des Beispiels auch sagen, wie du so eine Objektbewertung vornimmst, was für dich wichtig ist, was auch bei dem Objekt wichtig war und dann so ein paar grobe Zahlen vielleicht uns nennen.
Ja, also was die Bewertung angeht, hatte ich ja gerade schon ein bisschen erzählt, also wir machen dieses Soll oder Ist, Soll 1 und Soll Final, auch immer noch mit dem Immocation-Template. Ich finde das nach wie vor sehr, sehr cool und jedem, der mich fragt, wie machst du das, dem empfehle ich auch und schicke dir auch den Link zum Download hier für, ich glaube, mittlerweile 100 Euro, sage ich, kannst du absolut nicht falsch machen, also lad dir das runter und nutzt das, weil viele Fragen ergeben sich automatisch oder wenn du da diesen roten Faden nutzt, ne, dann kannst du eigentlich fast gar nichts falsch machen, weil dann kommst du halt nicht weiter und dann wird halt dir gesagt, da fehlt noch eine Kennzahl, die du bitte eintragen musst, damit du das bewerten kannst. Das haben wir dort gemacht und das ist ein Makler, mit dem haben wir schon sehr, sehr viel Geschäft gemacht und der hat das uns in Duisburg angeboten und ich hatte nie Duisburg im Fokus Und habe dann mir das angeguckt und er hat mir auch das Exposé gezeigt und hat da Mietaufstellung gemacht, weil ja, ganz wichtig, es war komplett leer. Ne? Es hat ein Bauträger entwickelt, ne? Hat aus dem alten Bunker Wohnraum geschaffen und dort überall saniert, also komplett nagelneue Wohnungen, und die waren aber komplett leer. Und er hat uns da erzählt, man kriegt da irgendwie 9 Euro Miete in Duisburg. Da habe ich gesagt, nee, Duisburg doch nicht, glaube ich nicht. Ja, und dann habe ich auch erstmal davon abgesehen, da weiter mich da reinzudenken. Und dann irgendwann ist da wohl ein Verkauf geplatzt und ist der Makler nochmal auf mich zugekommen und sagt, Carsten, guck dir das bitte an. Ich glaube, das funktioniert und du wirst damit glücklich. Und dann habe ich gesagt, okay, gucke ich mir das nochmal an. Und dann haben wir tatsächlich auch Testanzeigen geschaltet. Und dann haben wir gesagt, okay, das wollen wir aber nicht 8 oder 9 Euro versuchen, sondern wir haben da so kleine 1-2-Zimmer-Apartments. Da war dann nur eine Küche, die lag da noch unaufgebaut im Raum, die haben wir aber miterworben. Oder haben wir im Nachhinein mit, zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht erworben, aber die konnten wir dann halt eben mit avisieren und haben es mal für 11,50 inseriert. Und unsere Mailbox oder Inbox, die ist explodiert. Und dann habe ich gedacht, okay, also er hat mit 8-9 Euro gerechnet. Und wenn wir das zu 8-9 Euro voll vermietet hätten, oder mittlerweile haben wir das vermietet, ich glaube, zum 1.3. ist es dann wirklich voll.
Die mit welcher Durchschnittsmiete?
Bitte?
Mit welcher Durchschnittsmiete?
Ja, gute Frage. Ich sag mal so 9 oder noch ein bisschen mehr. Also wir haben da komplett unterschiedliche Größen drin. Also da sind 2 riesen Penthäuser für 130 Quadratmeter und 150 Quadratmeter oder sogar 191 sehe ich gerade. Und nee, das habe ich falsch gelesen. Also die Penthäuser sind 172 und 191 groß. Aha. Da haben wir dann 8 oder 9 Euro angesetzt. Für die kleineren Wohnungen eher so 11, 12 Euro auf den Quadratmeter. Und wir hatten aber auch das komplette Erdgeschoss ist mit Gewerbe voll. Und da haben wir dann auch wieder nochmal andere Preise angesetzt. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Struggeln, was der Durchschnittswert ist. Aber wir haben uns vorher gedacht, so die Penthäuser wird schwierig und die große Gewerbeeinheit, wo der Bauträger selber früher sein Büro drin hatte. Witzigerweise, die große Gewerbeeinheit war die erste, die mehr oder weniger vermietet wurde. Da ist dann ein Steuerberater reingegangen und der hat dann das ganze Ding gemietet. Und ich dachte, ach, das wäre doch super, wenn er jetzt noch das Penthouse nimmt. Hat er leider nicht genommen. Aber wir haben jetzt 2 Selbstständige, die dann auch ein entsprechend gutes Einkommen haben, die dann die beiden Penthäuser jetzt genommen haben. Der eine hat noch eine Wand gezogen, haben wir ihm erlaubt, weil er dann auch ja länger bleiben wollte. Die Wand hat ihm mal geholfen.
Lass uns kurz nochmal, um die Zuhörer abzuholen. Wir können ja im YouTube-Video ein Bild einblenden.
Ja.
Du kannst aber nochmal kurz beschreiben, ist das oberirdisch oder unterirdisch? Weil erstmal, wenn man Bunker hört, denkt man an unterirdisch.
Nee, das ist oberirdisch. Also unten im Keller ist, gut, ist ein Keller und da ist auch noch der Tresor, den ehemals die Bank genutzt hat. Also wirklich richtig dicke Stahlzinken. Also ich glaube, welche Bank wurde jetzt gerade ausgeraubt, da in Gelsenkirchen? Ich glaube, hätte die so einen Raum gehabt, dann hätte sie dieses Problem nicht gehabt oder so einen Bunker. Also wirklich richtig dick und der Bunker war tatsächlich oberirdisch und einfach entsprechend dicke Wände, irgendwie 2 Meter oder so dick, weiß ich nicht mehr ganz genau. Also das hat uns natürlich auch geholfen, da entsprechend irgendwie eine tolle Energieeffizienz zu gewährleisten. Und
wie viele Etagen, also Keller, Erdgeschoss?
Ich denke 3 und dann oben drauf das Penthouse noch, also 4 Etagen dann.
Okay, das Penthouse wurde aber nachträglich raufgebaut wahrscheinlich.
Gehe ich von aus, genau.
Okay, und wie viel Wohnfläche, wie viel Gewerbefläche ungefähr?
Es sind 1111 Quadratmeter Wohnfläche und 546 Quadratmeter Gewerbe. Und diese, was du gerade genannt hast, ist eben die gesamtvermietbare Fläche, 1657.
Okay, spannend. Und welches Baujahr war dort angegeben bei Ankauf?
Baujahr laut Energieausweis ist 1942, wobei das ja komplett jetzt kernsaniert wurde und überholt wurde. Ja, also gut, das ändert am Baujahr jetzt nichts.
Genau, also okay, 1942 und das wurde dann jetzt vor eurem Kauf nochmal irgendwann kernsaniert.
Genau, also das wurde auch tatsächlich nicht ganz fertig. Ne, wir hatten dann schon beim Notartermin vereinbart, dass wir auch Mieter suchen dürfen und schon Mietverträge abschließen dürfen. Aber wir haben gesagt, vor offizieller Übergabe dürfen wir keine Leute reinlassen. Und dann hat sich das leider alles ein bisschen verzögert. Ganz, ganz normale Themen, Bauamt, Brandschutz etc. Da waren noch ein paar Themen, die wir lösen mussten. Und dann haben wir dann auch in so einer Ruckaktion auch mit dem Banker irgendwann kurzfristig noch gesagt, komm, jetzt schnell auszahlen, damit der Bauherr uns einen Schlüssel gibt, dass wir dann auch wirklich die Leute reinlassen dürfen, weil da waren tatsächlich Leute bei, die sind ich glaube, eine Partei ist sogar aus dem Ausland nach Deutschland gezogen, aus Frankreich. Okay. Und die hätten wir jetzt nicht vor der Tür stehen lassen können. Da haben wir uns schon überlegt, so was müssen wir jetzt machen, irgendwie Hotel bezahlen etc. Aber wir haben es dann doch hingekriegt, dass genau am Tag der Übergabe wir dann auch den Kaufpreis bezahlt haben und die Leute reinlassen durften.
Okay, also okay, ihr habt das bekommen, der Makler ist an euch dran geblieben. Ihr habt das dann als Potenzial gesehen, weil guter Quadratmeter Einkaufspreis, weil ja, fast fertig. Ja. Im Prinzip, was die Sanierung angeht. Also die Kerngewerke waren gemacht, ja? Heizung, Elektrik.
Genau. Also die Parkplätze waren nicht sauber eingezeichnet. Dann so die Trenner für den Balkon. Das war so ein umlaufender Balkon. Da braucht es halt irgendwie Trenner zwischen den Einzelneinheiten. Und solche kleineren Themen fehlten dann noch. Ne?
Genau, aber die Kerngewerke, die waren schon saniert.
Also man konnte da absolut drin wohnen.
Okay, und Thema Dämmung, du sagst ja, oder Energieeffizienz, sehr dicke Wände. Stahlbeton, ja, nehme ich an.
Ja, gehe ich auch von aus.
Und welche Energieeffizienz hatte das laut Ankaufsexposé, Energieausweis?
Ich glaube tatsächlich sogar, als wir das gekauft haben, da war der Energieausweis relativ schnell schlecht. Und da habe ich noch gefragt, wie kann das denn sein? Und da haben die nochmal einen neuen gemacht. C, also noch gar nicht mal so super gut.
Okay, also bei Ankauf war das schon, also C ist ja jetzt auch nicht schlecht, ne? Also C ist schon...
Nee, ich glaube, aber bei Ankauf, da hatten sie uns noch einen anderen Wert genannt. Da habe ich gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein bei solchen dicken Wänden. Und dann haben wir dann mal einen Energieberater durchgeschickt und der hat uns dann einen neuen gemacht. Und
okay, verstanden. Hier raus. Verstanden. Also guter Ankaufspreis auf den Quadratmeter bezogen, gute Energieeffizienz, die meisten Gewerke gemacht, da musstet ihr nur noch Kleinigkeiten umsetzen. Genau. Und es war aber trotzdem leer, ne, zum Zeitpunkt des Ankaufs. Ja, genau. Und ihr habt dann das im Mai gekauft und habt zum 1.3. hast du gesagt, Vollvermietung.
Ja, genau.
Etwa 9 Euro, ne, dann im Schnitt so ungefähr. Und wie sehen die Zahlen aus? Also wie habt ihr das finanziert? Zinstilgung, wie sehen die Überschüsse aus jetzt bei Vollvermietung?
Also wir haben das 100% finanziert. Mhm. Und haben ausgerechnet, bei einem Schnitt von 8 Euro, da machen wir so 4.000, 5.000 Euro Cashflow positiv im Monat. Mhm. Und jetzt sind wir da auf jeden Fall deutlich drüber. Also wir sind eher hoch reingegangen, weil wir auch entsprechend viel Zeit hatten zu vermieten. Der Übergang war dann, glaube ich, erst zum 1.10. oder sogar 1.11. Da hat sich echt noch alles hingezogen. Was auch ein kleiner oder ein großer Fehler eigentlich fast von uns war, die zinsfreie Bereitstellungszeit, die ist dann ausgelaufen und dann haben wir auch für einen Monat Zinsen bezahlt, ohne das in Anspruch nehmen zu können. Das ist auch nochmal ein Learning, dass wir das dann nächstes Mal ein bisschen länger ziehen, beziehungsweise dann auch ja ein bisschen besser mit dem Verkäufer dealen, dass dann irgendwann auch er Risiko übernimmt, wenn das zu lange dauert. Mhm. Das war dann wirklich so eine Hauruck-Aktion, wo wir dann sehr, sehr viel in kurzer Zeit telefoniert hatten, mit Bank, mit Verkäufer, mit dem Amt auch, dass wir das alles irgendwie geregelt kriegen. Das war dann wirklich eine Punktlandung. Also da haben wir ja auch gut was gelernt, aber jetzt haben wir das ja fast voll vermietet, beziehungsweise zum 1.3. ist es dann, also die Mietverträge sind schon gezeigt. Dann machen wir da 5.000, 6.000 Euro mit im Monat.
Okay, und Zinsen war jetzt wie viel? Zinsrate?
Zinsrate, also wir haben 100% finanziert. Also
100% auf Kaufpreis und Sanierungskosten noch, die ihr hattet? Oder warum?
Nee, Sanierung hatten wir nicht, das hat der Bauträger alles für uns gemacht.
Ja, genau, aber jetzt also die Kleinigkeiten, die ihr noch hattet, da war also wirklich nicht.
Ja, ja gut, die haben wir mit unseren Handwerkern gemacht, die haben wir jetzt nicht mitfinanziert, okay. Sondern wir hatten einen Kaufpreis von 2,635 Millionen und wir haben uns 2,6 geliehen.
Okay.
Also nahezu 100%.
Bei wie viel Zinsen?
Zins 3,95.
Okay.
Und Tilgung 1,5.
Okay, stark. Und Kaufnebenkosten mit Makler, ne, entsprechend?
Genau, Makler. Und, der ist uns aber dann auch noch ein bisschen entgegengekommen, weil das dann entsprechend hohes Volumen war.
Okay. Und jetzt mal, um die Renditeberechnung zu machen, weil Cashflow-Überschuss ist ja das eine, das ist schon mal sehr gut. Wie viele Mieteinnahmen werdet ihr jetzt haben zum 1.3. circa?
Also ich habe hier die Mietrendite, die steht hier aktuell bei 7,55%. Aber aktuell ist es so, dass wir noch nicht den Stand abgebildet haben, weil zum 1.3. noch welche einziehen. Das wird sich nachher noch ein bisschen verbessern. Wenn es voll vermietet ist, haben wir eine Kaltmiete von 16.600.
Mal 12, ne? Das war ja die monatliche Miete, nehme ich an. Und dann gibt das eine Rendite, Mietrendite einfach auf den, also Brutto-Mietrendite auf den Kaufpreis bezogen, von rund 7,56%.
Ja.
Ja, das ist schon mal sehr gut, ne? Deutlich Cashflow positiv. Ihr habt Ruhe mit den Gewerken. Wie macht ihr das mit Instandhaltungsrücklagen? Jetzt konkret bei dem Objekt und generell bei eurem Portfolio. Welche Rücklagen bildet ihr? Wie kalkuliert ihr das?
Also ehrlicherweise machen wir das beim Ankauf schon. Ne? Also wenn wir sehen, dass wir da nicht großartig was renovieren müssen, dann planen wir das auch nicht ein. Wenn wir renovieren müssen, dann plane ich aber nicht nur Renovierungskosten, sondern dann plane ich auch direkt die Sollmieten. Also ich mache das nicht, dass ich die Ist-Mieten nehme und Renovierung plane, weil dann in meinen Augen vergleiche ich Äpfel mit Birnen. Also wenn ich Geld reinstecke, dann kriege ich auch mehr Miete. Sondern das würde ich halt im Ist-Szenario, sagen wir, beides rauslassen. Also da sind die Mieten, wie sie sind und es wird nichts getan. Und im Soll-Szenario würde ich halt einrechnen, was wir reinstecken müssen. Und dann würde ich aber auch gucken, was wir dann entsprechend an Mietsteigerung haben, weil wir ja in der Regel und hoffentlich diese Maßnahmen dann auf die Mieter umwälzen können. Also ich meine, so ein Dach machen wir nicht einfach so, sondern dann würden wir auch dämmen. Und dann können wir auch einen Teil uns wieder zurückholen.
Das ist klar. Das heißt, Sollbetrachtung machst du immer Kaufpreis plus Sanierung im Verhältnis zu den Sollmieten, die du dann bekommst, ne, logischerweise.
Genau, und aber idealerweise. Also,
sorry, ich wollte noch nachfragen, wie plant ihr euer Rücklagenmanagement? Weil das ist ja die Renditebetrachtung. Aber wie und welche Rücklagen bildet ihr?
Also aktuell haben wir da jetzt nicht so ein separates Konto, wo wir da die Rücklagen drauf bilden, sondern wir haben halt so einen ordentlichen Cashflow und so Reserven, dass wir ja Renovierungen immer mal so mitmachen können. Und ein wesentlicher Aspekt ist ja auch, dass wir nicht irgendwelche externen beauftragen müssen, sondern in allermeisten Fällen wesentliche Teile mit unseren eigenen Handwerkern machen können. Und so kriegen wir es auch oftmals hin, dass wir der Bank sagen, pass mal auf, wir brauchen noch X für die Renovierung. Bei diesem X-Wert geben wir aber immer Preise an, als wenn wir extern beauftragen würden. Und wenn wir das mit den eigenen Leuten dann hinkriegen, und das ist ja auch nicht immer möglich und immer der Fall, also dadurch, dass wir halt relativ viel gleichzeitig gekauft haben, waren oder sind unsere Handwerker immer ausgelastet. Also müssen wir teilweise auch auf externe ausweichen. Aber wenn wir es nicht müssen und es mit eigenen Leuten machen können, generieren wir so auch wieder Geld. Zumindest mal in der Handwerksfirma, die dann eben entsprechende Überschüsse hat.
Okay, verstanden. Das heißt, euer Rücklagenmanagement ist aber so, dass ihr einfach ein Eigenkapital- oder Kapitalpuffer aufgebaut habt, der dann entsprechend über das Portfolio hinaus, ne, benutzt wird, um Instandhaltung eben zu bezahlen.
Ja, genau.
Also du kannst, also weil wir machen es ja so zum Beispiel, dass wir x Euro pro Quadratmeter, ne, Rücklagen bilden, bis wir einen bestimmten Puffer haben pro Haus und dann auch aufs Portfolio gesehen. Wir haben rechnerisch angefangen mit, ich glaube, 12 Euro, sind mittlerweile bei 20 und werden bald bei 25 Euro pro Quadratmeter per annum sein, weil wir eben, ne, sehen, wie teuer Handwerkerleistungen geworden sind, Sanierung, Material und eben Altbau, ne, auch rücklagenbedürftig ist, aber eben auch, bis ein bestimmter Puffer immer aufgebaut ist, ne, so wie bei euch auch ähnlich. Okay, spannend, Carsten, dann lass uns wieder rauszoomen. Wir waren jetzt sehr tief drin in Finanzierungsstrukturen, Co-Investments, dem konkreten Objekt. Zumindest haben wir das uns die Zahlen angeschaut. Letzte Frage eigentlich, wie ist dein Ausblick für 2026? Was steht an? Ich habe jetzt mitgenommen, wahrscheinlich Konsolidierung, Verwaltungsstrukturen. Kaufst du weiter an? Wenn ja, was? Und wie ist dein Plan für 26?
Also das auf jeden Fall. Ne? Also wir müssen für uns eine saubere Lösung finden, um die Skalierung halt besser vorantreiben zu können. Also aktuell ist es halt deswegen nicht möglich, weil wir oft mal, also wenn ich hier beim Schreibtisch sitze und ich sehe, da kommt die Post, dann sage ich, oh, der Plan für heute ist schon mal komplett durcheinander. Aha. Also weil ich diese ganzen administrativen Dinge auch noch zusätzlich mache und wenn ich dann irgendwie, weiß nicht, 20 Briefe kriege und das ist wirklich nicht selten, die müssen halt auch aufgemacht werden und bearbeitet werden. Da sind wir auch überlegt, dass wir das halt outsourcen etc. Also da müssen wir auf jeden Fall besser werden, sonst kriegen wir es so nicht skaliert. Aber ein wesentlicher Meilenstein wird auch, wenn die anderen Co-Investoren dann sukzessive auch in der Lage versetzt werden, eben durch den Cashflow, den wir haben, dann auch aus ihren Jobs rauszugehen. Ja, das würde uns auch extrem helfen, dass wir einfach mehr Leute oder mehr Manpower haben, die dann an den Themen arbeiten. Aber ansonsten, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie so ein Bundesliga-Team habe und ich werde irgendwie Sechster, dann sage ich ja nicht, im nächsten Jahr will ich Siebter werden, sondern wir haben jetzt gute 30 Millionen ausgegeben. Das will ich schon toppen. Und das ist das große Ziel für dieses Jahr. Und also diese Grenze zu übertreffen. Und dann haben wir diese 50 Millionen, die wir uns Ende 2024 auf die Fahnen geschrieben haben, schon dieses Jahr erreicht. Also wir hatten eigentlich gedacht, wir machen das bis 2030. Aber nach dem ersten halben Jahr, wo wir halt entsprechend gut performt haben, da müssten wir jetzt irgendwie 4 Jahre gar nichts machen, damit wir auf die 50 Millionen in 2030 kommen. Und ja, jetzt müssen wir die KPIs neu definieren oder auch andere Zahlen uns überlegen. Aber ich glaube, wir wollen es einfach noch eine Nummer weiter treiben, noch besser professionalisieren, noch viel mehr uns in die Lage zu versetzen, dass auch Geschäft ohne uns läuft. Also, dass wir ja die Geschäftsführer der Unternehmen sind, der Firmen sind, dass die nicht alles selber machen müssen, sondern dass viele Sachen einfach auch laufen. Da sind auch unsere Handwerker oder der Mieter, der uns da hilft, einfach Go-To-Person, die uns da sehr viel abnehmen. Das müssen wir noch besser machen, standardisierte Prozesse. Und ich meine, gut, wir sind ehemalige Unternehmensberater, haben genau das gemacht. Also wir haben Software für Unternehmen und Prozesse eingeführt. Mhm. Also wenn wir das für uns selber nicht hinkriegen, dann weiß ich nicht, wer es sonst hinkriegen sollte. Wobei man sagt ja auch so, die Ärzte sind die schlechtesten Patienten. Also ich hoffe nicht, dass Letzteres auf uns zutrifft, dass wir das einfach dieses Jahr besser hinkriegen.
Und auch spannend zusammengefasst, Carsten weg vom Schreibtisch.
Ja, tatsächlich. Das würde einen Hebel auslösen.
Verwaltungsstrukturen konsolidieren, weiter gesund aufbauen und parallel aber Vollgas geben im Ankauf. Und das auch in der Region NRW, wo ihr bislang gekauft habt, oder?
Ja, genau. Also ich meine, das im Osten mit der Gießerei, das war natürlich eine absolute Ausnahme. Das ist durch einen sehr guten und lieben Kontakt entstanden, der uns diese 2 Objekte, die wir heute übernehmen, vermittelt hat. Das war aus einer Insolvenz und der hat gesagt, Carsten, das musst du dir angucken, das ist ein super Faktor. Da haben wir dann eine absolute Ausnahme gemacht, aber ich hatte ja gesagt, ein wesentlicher Teil unserer Geschichte ist halt auch, dass wir die Handwerker vor Ort haben. Und für Bestandsobjekte möchte ich die eigentlich nicht länger als eine halbe, dreiviertel Stunde dorthin schicken. Und deswegen werden wir hier weiter in NRW gucken. Aber also wir haben es ja hier alles vor der Haustür. Ich weiß ja, dass, glaube ich, du auch in NRW viel machst und Marco und Stefan auch. Und da ist einfach so viel zu haben, da brauchen wir gar nicht weit weg gucken. Und aktuell, wir sind glücklicherweise in der Situation, dass wir kaum Akquise betreiben, also von wegen so jede Woche 2 Makler ansprechen, das brauchen wir eigentlich gar nicht, sondern wir haben mehr Objekte, mehr gute Deals, als wir selber durch Eigenkapital, aber auch durch eigene Zeit leisten können. Und deswegen ist es halt auch sehr interessant für Co-Investoren, weil ich meine, Zeit können wir uns ein bisschen kaufen, indem wir halt Leute einstellen und das besser strukturieren und professionalisieren und saubere Prozesse machen. Das Eigenkapital können wir einfach durch Co-Investoren generieren. Ich habe heute Morgen noch mit dem Geschäftsführer gesprochen, der hat mich irgendwie auf LinkedIn gefunden und fand irgendwie cool, was ich da geschrieben habe und hat vielleicht auch mal das eine oder andere Podcast, wo ich war, gehört. Und er sagte, hör mal, Carsten, lass uns mal sprechen. Und ich habe nächste Woche 2 Termine eben mit diesen Geschäftsführern und die haben Bock, uns Geld da reinzulegen, weil sie sehen, der wächst, der hat gute Deals und ist vielleicht nicht ganz doof.
Okay, ja. Spannend. Carsten, ich würde sagen, das war extrem inspirierend. Deine Reise ist echt inspirierend. Du bist dran geblieben, ausdauernd, machst das alles trotzdem mit Köpfchen, clever, strukturiert. Ich glaube, davon kann man vieles lernen, viel übernehmen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der weiteren Reise. Ich bin sicher, wir werden in Kontakt bleiben und uns nochmal hören, wenn du spätestens die 1000 Einheiten voll hast. Und ja, erstmal danke fürs Gespräch und alles Gute.
Ja, auch vielen Dank, dass ich hier bei sein durfte und auch vielen Dank, dass du uns da ein wesentlicher Inputgeber warst auf unserer Reise. Also da nochmal ganz großen Dank dafür, auch von meinem Partner soll ich das ausrichten. Und man muss es ganz klar sagen, oder muss es nicht, aber man kann es gerne sagen, also Immocation und auch du warst ein wesentlicher Meilenstein, ein Inputgeber und ein vertrauter Tippgeber und der uns da gut zugeredet hat und das hat auch sehr viel uns ermöglicht. Also nochmal
Freut
dafür.
Mich sehr.
Danke dafür.
Freut mich sehr, sehr gerne, aber man muss auch umsetzen.
Richtig.
In diesem Sinne. Alles Gute.
Danke dir. Und tschüss.
Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.